Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, heute geht es nicht um die Vorstellung einer Gruppe allein oder einer Initiative, sondern heute geht es tatsächlich um die Vorstellung eines Themas. Wieder einmal, nicht das erste Mal, geht es um das Thema Freihandel oder wie das Buch der Gesprächspartnerin von heute oder einer der Gesprächspartnerinnen von heute, Petra Pinzler, heißt, der Unfreihandel. Eine Stunde jetzt also über das Thema Freihandel, Unfreihandel, TTIP, CETA, TISA oder wie auch immer die Abkürzungen heißen. Eine Stunde Plattform bis um 17 Uhr. Die Plattformsendung heute bei Radio Free FM zu einem speziellen Thema, zum Thema Freihandel, Freihandelsabkommen. Man könnte auch sagen Unfreihandel. Und wir haben dazu zwei Studiogäste, Petra Pinzler, die einen Vortrag heute Abend in der Volkshochschule zu diesem Thema hält, die jetzt aus Berlin gekommen ist, dazu gleich mehr. Und Theo Düllmann hier aus Ulm von der Anti-TTIP-Initiative und auch von der gentechnikfreien Initiative hier von dem Bündnis in Ulm. Am Mikrofon heute bei der Plattform sind Kirsten Tretter und Lothar Heuson. Frau Pinzler, fangen wir an mit Ihnen. Sie sind aus Berlin, jetzt nicht ganz nach Ulm direkt gereist, sondern über den Dreh Schwäbisch Hall gestern. Aber eigentlich ist Ihr Sitz Berlin. Aber das war ja nicht der Anfang. Petra Pinzler, was muss man sich denn unter dem Werdegang von Petra Pinzler vorstellen, nachdem wir gehört haben, Radio ist ja durchaus eines der beruflichen frühen Stadien gewesen. Leider machen wir ja hier keine Verkehrsnachrichten. Sonst hätten wir jetzt gleich mal trainieren können, was davon noch übrig geblieben ist. Aber in Köln haben Sie auch mal Verkehrsnachrichten gelesen.
Ja, einen schönen guten Tag an alle Ulmer, die zuhören. Ich habe tatsächlich im Radio angefangen. Ich habe in Köln bei einer Journalistenschule mein Handwerk gelernt und habe gleichzeitig dann Politik und Wirtschaft studiert und habe mir mein Geld während des Studiums tatsächlich damit verdient, dass ich Staus angesagt habe im Radio. Vor allem nachts, das war dann besonders gut bezahlt. Und damals hatte ich keine Probleme damit, nachts zu arbeiten. Das hat eigentlich recht viel Spaß gemacht. Heute höre ich deswegen manchmal so den Verkehrsfunk noch mit einer gewissen Nostalgie. Ich wollte dann aber nicht mein ganzes Leben lang Staus ansagen. Das fand ich dann doch nicht so ganz befriedigend und habe dann tatsächlich angefangen, als Journalistin auch viel für Zeitungen zu arbeiten. Ich fand Radio immer klasse. Ich finde aber eben auch das Schreiben gut. Ich mag an beiden Medien, dass die so vergleichsweise wenig Aufwand brauchen. Beim Fernsehen hat man immer ein großes Team mit dabei. Beim Schreiben kann man alleine mit seinem Blog losziehen und mit Leuten reden und hören, was die so zu sagen haben.
Ich denke, es lenkt auch nicht ab. Also beim Fernsehen hast du ja das Problem, das Auge muss angespielt werden, das Ohr muss angespielt werden. Also beim Radio machen und auch beim Schreiben ist klar oder beim Lesen, man konzentriert sich auch stärker auf ein Medium. Ne?
Man konzentriert sich auch stärker auf den Inhalt. Mhm. Wenn ich im Fernsehen auftrete, dann gibt es doch immer recht viele Kommentare dazu, wie ich gerade ausgesehen habe, wie das Haar ausgesehen hat. Bei Frauen noch viel mehr als bei Männern. Beim Radio kommentieren die Menschen vielleicht noch die Stimme, was verständlich ist, weil die Information ja eben über die Stimme übertragen wird. Und beim Schreiben kann man sich ganz unsichtbar machen. Da geht es wirklich um den Inhalt und um den anderen Menschen oder die andere Person, über die man schreibt. Und das habe ich immer sehr, sehr gerne gemocht, mich im Hintergrund halten zu können und dann das Wort sprechen zu lassen über das ich erzählen will. Und deswegen bin ich ja eben heute auch hier eingeladen, weil ich über ein Thema erzählen will und reden will heute Abend, was mich lange umtreibt, nämlich den sogenannten Freihandel. Der Titel des Buches, wegen dem ich hier eingeladen worden bin, heißt Der Unfreihandel. Also die These ist, so viel Freiheit ist da gar nicht drin in dem, was wir im Moment mit dem Handel machen. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich eigentlich wirklich schon sehr, sehr lange immer wieder umgetrieben hat. Ich habe damals, als ich dann genug Geld im Radio verdient habe, meine Ferien unter anderem in Lateinamerika immer mal wieder verbracht und habe viel mitbekommen, was dazu führt, dass es Ländern gut geht und schlecht geht. Und da spielt Handel eine ganz große Rolle. Also was macht es eigentlich, was macht ein Land zu einem reichen Land, was macht ein Land zu einem guten Land und was macht Länder auch arm? Und da kommt man an Handelspolitik eigentlich nicht vorbei. Die betrifft jeden von uns, die betrifft jeden in jedem Leben, bis hin in Kleinigkeiten, was wir essen, was wir uns kaufen können, was wir uns leisten können. Und das hat sich dann durch mein Leben als Journalistin eigentlich wie so eine rote Linie durchgezogen. Was macht eigentlich die Art, wie wir wirtschaften, mit der Art, wie wir leben?
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Köln war eine Station, Universität zu Köln.
Klingt toll, ne?
Klingt total gut.
Viel besser als Universität in Köln.
Genau. Und dort studiert, Journalistenausbildung auch in Köln, Journalistinnenausbildung in Köln gemacht und dann aber auch den Blick nochmal über Köln hinaus geweitet, habe ich gelesen. Sie waren in Brüssel, Sie waren in den USA, auch journalistisch unterwegs und sind jetzt in Berlin. Für wen?
Ich hatte das große Glück, dass ich in Köln angefangen habe, als freie Journalistin zu arbeiten. Und dann ist das passiert, von dem viele Journalisten träumen. Die Zeit hat angerufen, also die Wochenzeitung hat gefragt, willst du nicht zu uns kommen, bei uns mitarbeiten, erstmal nur für ein Jahr. Und das habe ich dann gemacht und habe eigentlich immer darauf gehofft, dass die mich relativ bald in die Welt rausschicken. Ich wollte, wie das glaube ich viele, die Journalist werden wollen oder Journalistin, tun, davon geträumt, Korrespondentin in, ich wollte Lateinamerika sein. Das hat nicht wirklich geklappt. Ich habe dann 5 Jahre bei der Zeit in Hamburg gearbeitet, bin aber viel gereist, auch viel nach Lateinamerika und hatte dann die große Chance, Korrespondentin in Washington zu werden, was schon auch, wenn man jung ist und nicht nur, wenn man jung ist, ein Traumberuf ist, weil man eben vieles von dem, was andere nur im Fernsehen sehen können oder lesen können, man kommt ganz nah ran, man ist eben mal im Weißen Haus, man sieht den Präsidenten tatsächlich mal, man kann mit vielen Politikern sehr direkt reden und bin dann nach dem...
Wann war das?
Das war tatsächlich, ich weiß es ganz genau, ich bin nach Washington gekommen, eine Woche nachdem der Samenfleck auf dem Kleid von Frau Lewinsky auftauchte. Das war die Praktikantin, die damals keinen Sex mit dem Präsidenten genau. Clinton hatte, aber ihn dann beinahe um sein Amt gebracht hat. Und ich habe da viel über amerikanische Politik gelernt, aber auch über amerikanische Kultur, was in einem Land wichtig ist.
Das war eine legendäre Zeit, das kann man nicht anders sagen. Die Clinton-Präsidentschaft und vor allen Dingen, was daneben noch so alles war.
Und ich bin dann gegangen, etwa 3 Monate nachdem der 11. September passiert ist, also die Türme in New York zusammengekracht also sind. Also damit dann die Bush-Zeit, die Clinton-Zeit hatte noch große Leichtigkeit und die war natürlich dann völlig weg. Ich bin dann zurück nach Europa, habe also tatsächlich den Anfang von diesem Umschwung noch mitbekommen, auch den Anfang von einer ganz anderen amerikanischen Politik, den dann Anfang von Krieg. War dann in Brüssel 5 Jahre, habe mir die ganze internationale Politik von der europäischen Seite angeschaut und bin dann nach 5 Jahren in Brüssel nach Berlin gegangen als Korrespondentin und kümmere mich da auch viel um Wirtschaft, Wirtschaftspolitik. Und das, was die ganzen Stationen verbindet, ist tatsächlich dann eben auch immer die Handelspolitik und die Frage, wie gehen Länder eigentlich miteinander um? Welche Beziehungen haben sie? Wie sind wir alle miteinander verbunden? Und wenn man über Washington, Brüssel nach Berlin kommt, dann merkt man einfach, dass so die Idee, wir können noch irgendwas im Kleinen alleine machen, dass die nicht sehr weit trägt. Wir sind alle miteinander verbunden. Und das, was ich interessant finde als Journalistin, ist die Frage, wer schreibt denn eigentlich die Regeln, die dann uns miteinander verbinden? Und so bin ich dann auf den Freihandel gekommen und darüber werden wir gleich noch reden, auf solche Abkürzungen wie TTIP, TISA, CETA und es gibt noch viele mehr.
Ja, wunderbar, dass Sie heute da sind und nochmal die Gelegenheit eben hatten, jetzt so früh da zu sein, dass wir jetzt auch nochmal im Radio ein bisschen was ausholen können. Theo, wir kennen uns schon so lange, darf dann auch du sagen, Theo Dullmann, auch schon seit vielen Jahren jetzt hier engagiert, bekannt mal gewesen am Essinger Gymnasium, Lehrer. Und aber seitdem, seit der Verrentung, das darf man jetzt auch mal outen, wer dich kennt, wird es ohnehin wissen, schon lange vor allen Dingen in der gentechnikfreien Bündnisinitiative und auch Stopp TTIP, mittlerweile Stopp TTIP und CETA. Theo, trotzdem, sag noch mal ein paar Takte zu dir. Ja, zunächst einmal bin ich ganz bewegt von der Vita, die wir gerade von Peter Pinzler gehört haben. Altersmäßig könnte sie fast eine Schülerin von mir gewesen sein. Und sowas habe ich mir mal gewünscht, dass mein Unterricht, da ich die Fächer Deutsch und Religion hatte, immer, vor allen Dingen was das Fach Religion hat, angeht, genau mit solchen Themen verbunden war.
Ja, möglicherweise ist Freihandel auch was ganz Religiöses, also so wie es gehandelt wird. Wir können ja nachher darüber sprechen.
Ja, kann man so sehen. Es sind ja auch nicht umsonst kirchliche Verbände sehr stark positioniert. Ich bin in der Tat mehr oder vor allem über das Stichwort soziale Gerechtigkeit und das auch in verschiedenen Kontinenten auch dort ein vehementes Thema ist, in diese Szene gekommen, nach meiner Pensionierung im Jahr 2007. Agrogentechnik war ein Thema, das mich deswegen bewegt hat, weil man hier deutlich spürt, welche Macht Konzerne weltweit haben können und wie es ihnen vor allem gelingen kann, in diesem Fall die gesamte Ernährungskette in den Griff zu bekommen. Und da sind wir mittendrin in dem Thema, was wir heute mit TTIP und CETA haben. Und seit 2008 gibt es in Ulm, in der Region, dieses Bündnis für eine agrogentechnikfreie Region, wo wir mit wirklich großartigen Veranstaltungen immer wieder auf diesen Punkt kamen, auch mit großartigen Referentinnen und Referenten. Und es war für uns nur logisch, in diesem Bündnis, als dann so 2014, 15 die Freihandelsabkommen, vor allem erstmal TTIP, ins Gespräch kamen, dass wir da voll mitmachen. Und weil wir wussten, jetzt starten Monsanto und Co. die nächsten Angriffe auf das, was uns wichtig und heilig ist. Und auf diese Art und Weise ist dann auch in Ulm dieses Bündnis entstanden, von dem wir nachher sicherlich noch hören werden.
Dann spielen wir jetzt erst eine Musik und dann gehen wir ins Thema und in die Inhalte.
Der Freihandel, das ist unser Thema heute in der Plattform. Zu Gast ist Petra Pinzler, Zeitkorrespondentin aus Berlin, und Theo Düllmann, der Bündnissprecher von Stopp TTIP. Frau Pinzler, was mich einfach interessiert, und ich denke, das ist für die Hörer auch ganz gut zu wissen, Freihandelsabkommen. Wir kennen diese Abkürzung TTIP, CETA, wir kommen da noch drauf, in aller Munde. Dahinter steht ja ein Prinzip. Was sind Freihandelsabkommen? Was gibt es an Freihandelsabkommen? Wie viele gibt es? Wie soll man sich das vorstellen? Es ist ja nichts Neues eigentlich.
Es ist überhaupt nichts Neues und es ist auch keine schlechte Idee. Eigentlich steckt hinter der Idee, es gibt über 3000 in der Welt im Moment, also richtig, richtig viele. Und dahinter steckt die grundsätzlich sehr logische Idee, dass man sich auf gemeinsame Regeln einigt, welche Waren man denn über die Grenzen transportieren darf und zu welchen Bedingungen und welche Zölle Länder erheben. Wir wissen aus dem Mittelalter, wo manchmal Schiffe in den Fluss lang fuhren und da hat dann jeder alle paar Kilometer ein Räuberbaron einen neuen Zoll genommen. Am Ende geht es bei Freihandelsabkommen ganz banal darum, sowas tatsächlich abzuschaffen. Und als die ersten großen Freihandelsabkommen dann oder Freihandelsregeln oder Handelsregeln nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen wieder vereinbart wurden, steckte da tatsächlich die Idee dahinter, dass sich Länder auf diese Regeln einigen, dass in dem Augenblick, in dem sie vielleicht politische Probleme miteinander haben, so wie das vor dem Zweiten Weltkrieg war, diese politischen Probleme nicht gleich zu so einer Art gegenseitigem wirtschaftlichen Aufrüsten führen, wo dann ein Land die Zölle radikal erhöht, damit die Waren des anderen Landes nicht mehr in das Land können, das andere Land nachzieht und dann die politischen Probleme zu ökonomischen Problemen werden und die ökonomischen Probleme wieder die politischen Probleme verschärfen. Also hat man sich auf Handelsregeln geeinigt, die am Anfang nichts mehr waren als gemeinsame Zollsätze, die man dann langsam runtergesetzt hat, weil man gemerkt hat, dass es für viele Länder doch Sinn macht, wenn man nicht zu hohe Zölle hat, dass es das Wirtschaftswachstum leichter macht, dass es die Prosperität in den Ländern erhöht. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu dem problematischen Teil der Sache, hat man so in den 80ern, das war die Älteren erinnern sich noch dran, das war die Zeit von Maggie Thatcher, die gesagt hat, je mehr Markt, desto besser, je weniger Regeln es für die Wirtschaft gibt, desto besser. Das hat man auch auf die Handelspolitik übertragen und hat geguckt, was könnte denn alles eigentlich den Handel noch hemmen. Und dann ist man dahin gegangen, dass man sich nicht mehr nur die Zölle angeguckt hat, sondern die Handelsexperten, die dann darüber über neue Handelsregeln miteinander geredet haben, haben sich eben auch andere Dinge angeguckt und haben gesagt, naja, bestimmte Umweltvorschriften sind Handelshemmnisse. Also müsste man die möglicherweise abschaffen. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Und deswegen sind heute, und das machen wir tatsächlich schon oder können den Sprung in die Heutezeit machen, deswegen ist es heute so umstritten, weil vieles, was Handelsexperten heute als ein Handelshemmnis betrachten, ist für eine Menge andere Leute eigentlich eine Errungenschaft. Also, dass wir hohe Grenzwerte für Pestizide haben, dass wir in Deutschland sagen, wir wollen eigentlich keine gentechnisch veränderten Lebensmittel hier auf dem Markt haben. Da sagen wir, das ist eine Errungenschaft. Bei den gentechnisch veränderten Lebensmitteln würden die Amerikaner sagen, es ist ein Handelshemmnis. Das sorgt dafür, dass unsere Waren bei euch nicht verkauft werden können. Und dann fangen die Verhandlungen an, man muss darüber reden, wo kann man denn möglicherweise auf gleiche Ideen kommen, was man handelt, und wo muss man auch sagen, es geht einfach nicht. Mhm. Und da sind wir mitten in dem Streit um TTIP.
Ja, genau. Jetzt ist, aber wenn Sie das so erklären, dann denke ich mir, also in erster Linie macht das schon Sinn in Richtung Freihandel, Absenkung der Zölle. Bei TTIP geht es ja um Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Nach meinem Wissen sind die Zölle da auch gar nicht so wahnsinnig hoch, dass man da jetzt noch so viel zu senken hat. Sie haben die Standards angesprochen. Stimmt denn das nach Ihrer Einschätzung tatsächlich, sind es tatsächlich die Politiker, die da verhandeln, oder ist da nicht ein Stück weit auch eine Lobby drin, Wirtschaftsunternehmen, große Konzerne? Der Untertitel Ihres Buches sagt es ja auch, die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien. Ist es tatsächlich so, stehen die dahinter, hat man das Gefühl, die Politiker werden im Prinzip am Ende nur getrieben von Wirtschaftsunternehmen?
Also ganz offiziell ist es so, dass für die Europäer, wenn wir das mal irgendwann so vereinbart haben, die Europäische Kommission Handelsabkommen mit anderen Regionen in dieser Welt schließen kann. Also ganz offiziell sind es die Beamten in Brüssel, und bei anderen Ländern ist es in der Regel die Regierung, sind die Wirtschaftsabteilungen, der Handelsbeauftragte der USA verhandelt beispielsweise mit der europäischen Handelskommissarin darüber, was sie in das europäisch-amerikanische geplante TTIP-Abkommen reinschreiben wollen. Faktisch ist es so, dass die Europäische Kommission dafür ein Mandat von den Regierungen braucht. Also unsere Bundesregierung hat tatsächlich dazu Ja gesagt, dass wir mit TTIP anfangen, hat der Kommission ein geheimes Mandat erteilt, was mittlerweile öffentlich ist, aber damals, als sie angefangen haben, war das geheim. Es ist also von uns eigentlich nie jemand gefragt worden. Wer aber gefragt worden ist, und damit fängt das Problem dann tatsächlich an, sind in großem Maße Lobbyorganisationen von Unternehmen. Also die Kommission hat einfach mal gefragt, was stört euch denn eigentlich in den USA? Was würdet ihr gerne an Regeln bei den Amerikanern abgebaut bekommen, gestrichen kriegen, damit ihr eure Erzeug besser verkaufen könnt? Die Amerikaner haben das auch gemacht. Also kann man schon sagen, dass die Europäische Kommission in großem Maße die ökonomischen Interessen der europäischen Wirtschaft nach Amerika trägt, und die Amerikaner machen das umgekehrt auch. Es geht also nicht um europäisches Interesse, ihr Interesse, mein Interesse, das Interesse von Umweltschützern, das Interesse von Kindergärtnerinnen gegen das Interesse der Menschen auf der anderen Seite, sondern es geht um die Wirtschaftsinteressen oder die Interessen der Wirtschaft auf beiden Seiten, und das reicht einfach nicht.
Das könnte aber, ich könnte mir vorstellen, dass das ja in gewisser Weise Sinn macht. Man kann von Politikern ja nicht erwarten, dass sie jetzt sich in allen Details des Handels auskennen, in jeder Branche, dass man Experten sich dazu holt, die einen beraten. Es ist ja auch nicht durchaus nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Politiker informieren über, was wollt ihr denn von so einem Handelsabkommen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das so einseitig ist. Da müsste man doch gleichermaßen auch die Bürger, Nichtregierungsorganisationen, Umweltorganisationen fragen, was stellt ihr euch vor? Oder ich meine, auch da denke ich mal, sind Politiker, Bürger genug zu wissen, was unsere Standards bedeuten. Das kann doch nicht in deren Sinne sein, solche Standards auszuheben.
Also erstmal ist es natürlich völlig richtig, eine Regierung, Politiker, auch Beamte der Kommission müssen mit ganz vielen Leuten und Interessensgruppen reden, um deren Ideen mit aufzunehmen. Das ist Teil ihres Jobs. Und natürlich müssen sie auch mit Unternehmern reden oder den Vertretern von Unternehmen. Aber die Frage ist, mit wem reden sie vor allem? Wie öffentlich reden sie? Und wie sehr kann man sehen, welche Interessen dann am Ende quasi in der Kommission vertreten werden? Und da fängt das Problem an, dass sie eben vor allem, wenn sie darüber reden, wie können denn Handelsregeln zwischen Europa und den USA aussehen, eben vor allem und in großem Maße nur mit den Vertretern der Wirtschaft geredet haben. Das ist deswegen ein Problem, weil wir, Standard klingt so das klingt so neutral. Aber wenn wir darüber reden, welche Regeln wir denn im gegenseitig anerkennen wollen, wo wir sagen wollen, naja, da finden wir eure Produkte für uns in Ordnung und umgekehrt, dann ist das etwas, wo man vielleicht bei bestimmten Dingen auch mal die Umweltschützer fragen müsste. Wo ist denn vielleicht eine Regel für die Umwelt bei uns besser und wo ist sie in den USA besser? Und kann Sinn der Sache sein, dass die Dinge immer da produziert werden, wo sie schlechter sind, weil sie dann natürlich billiger produziert werden können. Also muss man darüber reden, wann ist so eine gemeinsame Handelszone, wann führt die dazu, dass man sich gegenseitig nach unten konkurriert, zulasten von Umwelt und eben auch zulasten von Arbeitnehmern. Das ist eine der großen Sorgen der Gewerkschaften, dass die sagen, naja, wenn wir das einfach so zusammenschließen, Europa und die USA, dann konkurrieren wir in Deutschland mit Arbeitnehmern. VW hatte ganz konkret den Fall, die in den USA in Betrieben arbeiten, wo es keine Gewerkschaften gibt, wo Arbeitnehmerinteressen deswegen schlechter vertreten werden können und deswegen die Krankenversicherung schlechter ist, die weniger Urlaubsgeld kriegen. Da sind die Produkte dann am Ende billiger. Führt aber auch bei uns natürlich dann dazu, dass der Druck auf die Leute, die in solchen Firmen arbeiten, größer wird. Möglicherweise bei der nächsten Tarifverhandlung dann mal den Urlaub möglicherweise zur Disposition zu stellen. Das passiert alles noch nicht. Aber das ist all das, was man als Grund dafür nennen kann, warum es solche Proteste gegen TTIP gibt. Weil über sowas eben am Anfang der Verhandlungen überhaupt nicht nachgedacht worden ist von denen, die da für uns verhandeln.
Und man hört immer viel von den positiven Effekten, Wachstum, mehr Arbeitsplätze, mehr Geld im Geldbeutel für jeden und durchaus aber eben auch eine Verliererseite auf der anderen Seite.
Das mit dem Wachstum ist eine schöne Sache. Die Kommission hat ganz am Anfang eine Studie vorgestellt, wo sie gesagt hat, das Wirtschaftswachstum wird ganz wunderbar und hat auch eine Zahl genannt. Ich bin immer so schlecht mit dem Merken von Zahlen. Waren so um die 500 Euro, die jeder Europäer in der Tasche haben sollte. Die ist ihnen ziemlich zerpflückt worden, weil die einfach nicht seriös ist. Denn es gibt bei solchen Handelsabkommen immer Gewinner und Verlierer und es wird nicht jeder 500 Euro mehr in der Tasche haben. Die Kritik war dann so laut und der Spott, dass am Ende auch Wirtschaftsminister Gabriel gesagt hat, naja, so genau kann man das mit den Zahlen und den Studien ja nicht sagen, das ist Voodoo-Ökonomie, also lassen wir das besser. Aber wir wissen, es wird schon irgendwie besser. Und das ist genau das Problem, dieses irgendwie besser und irgendwie Wachstum reicht vielen Leuten nicht mehr, weil es ja auch bei uns, jetzt mal ganz ohne Handelsabkommen, wir uns doch ziemlich klar darüber sind, dass Wirtschaftswachstum an sich nicht per se was Positives ist. Es ist immer die Frage, welche Teile der Wirtschaft wachsen und wer hat was davon. Das Ziel von guter Wirtschaftspolitik sollte doch eigentlich sein, die Lebensqualität von Menschen zu erhöhen und nicht einfach nur Wirtschaftswachstum. Und deswegen, glaube ich, haben auch viele Leute Probleme mit diesem angeblichen Wohltaten von TTIP, wenn da immer das Wirtschaftswachstum genannt wird, von dem man sowieso nicht so genau weiß, was da bei einem ankommt. Und über die Gefahren eben gar nicht geredet wird.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage an Sie, was mich immer wieder wundert. Dieser Vertrag TTIP oder auch CETA ist ein völkerrechtlicher Vertrag und unkündbar. Mhm. Wie kann das sein? Also ich verstehe das eigentlich nicht. Ein völkerrechtlicher Vertrag, was ist da die Grundlage dafür? Wer macht das? Wer legt das fest?
Also kündbar ist sowas schon, aber Handelsverträge sind eben Völkerrecht. Das heißt, ein Land oder bei uns eine Europäische Union schließt einen Vertrag ab mit einer anderen Region. Und das wird dann zu sogenanntem Völkerrecht. Diese Verträge kann man kündigen, theoretisch. Es ist praktisch extrem schwierig und für Deutschland ist es faktisch fast unmöglich. Wir sehen ja, wie schwierig es ist für die Briten im Moment aus der Europäischen Union auszusteigen. Wenn wir irgendwann mal sehen, TTIP ist ja nun noch überhaupt nicht fertig verhandelt und abgeschlossen, schon gerade gar nicht, aber wenn wir bei einem dieser Handelsabkommen sagen würden, naja, wir haben da jetzt große Probleme mit vielen, vielen Bestimmungen, dann müssten wir die anderen 27 Mitgliedstaaten der EU dazu kriegen, das auch so zu sehen und dann müsste die EU diesen Vertrag kündigen. Wie schwer das ist, kann man sich, glaube ich, durchaus lebhaft vorstellen. Und das ist das Hauptproblem bei diesen Verträgen. Man wird sie nicht wieder los. Deswegen ist es so wichtig, dass von Anfang an nicht zu viel Müll drin steht, weil sie uns so faktisch auf lange Zeit so sehr einengen und beschränken und die Regeln vorgeben, dass man sie besser am Anfang gleich richtig macht.
In der heutigen Plattformsendung bei Radio 4FM haben wir zwei Studiogäste, Petra Pinzler von der Zeitredaktion in Berlin und Theo Düllmann hier aus Ulm von dem Bündnis Stopp TTIP, Stopp CETA. Und damit ist auch schon unser heutiges Thema nochmal umrissen. Wir haben gerade über Freihandelsabkommen, wann sie besonders Konjunktur hatten, also weit vor TTIP und weit vor CETA und weit vor TISA, das was im Augenblick so diskutiert wird. Frau Pinzler, Sie haben mehrere Kapitel in Ihrem Buch, die ich sehr eindrucksvoll fand, auch über ein besonderes Kapitel im Rahmen dieser Diskussion um TTIP, um CETA, nämlich Schiedsgerichte oder wie auch immer sie heißen mögen und umgenannt werden. Aber im Prinzip geht es um Schiedsgerichte. Die erste Überschrift dazu heißt, wenn das Geschäft das Recht diktiert. Und ich würde jetzt gerne nochmal von Ihnen wissen, weil ich glaube, die wenigsten wissen, aus welchem Zusammenhang es kam, wie Schiedsgerichte funktionieren und warum sie entstanden sind. Mhm. Ich glaube, da haben die Deutschen, Hermann Josef Abs von der Deutschen Bank, hat auch eine Rolle gespielt, oder?
Ja, ja, es ist eine deutsche Erfindung, diese Schiedsgerichte, über die sich so viele Leute so aufregen. Und die waren tatsächlich auch der Grund, eigentlich sind sie der Grund, warum ich hier bin, weil ich bin ja als Autorin dieses Buches eingeladen. Und das Buch wiederum habe ich geschrieben, weil mich diese Schiedsgerichte so aufgeregt haben. Und auf die wiederum bin ich gekommen, weil es ein paar Initiativen, Nichtregierungsorganisationen, Gruppen gab, die angefangen haben, darüber zu schreiben, dass es da ein Problem gibt. Und als Journalistin neigt man manchmal dazu zu sagen, wenn man das dann liest, ja Leute, ein bisschen verschwörungstheoretisch ist das schon, was ihr da so macht.
Bleibt man auf dem Boden. Ne?
Übertreibt es nicht so, so schlimm kann das gar nicht sein. Und dann habe ich damals das tatsächlich dann für die Zeit mit zwei Kollegen angefangen zu recherchieren, was sind denn diese Schiedsgerichte? Und wir haben dann mit Schiedsrichtern geredet, mit Anwälten, die da arbeiten und haben uns überhaupt dieses Prinzip erstmal angeguckt. Und dieses Prinzip ist so irre, dass ich es auch am Anfang nicht glauben wollte. Das Prinzip, das damals in den 50er Jahren in Deutschland erfunden wurde, sagt, dass Investoren, die ihr Geld in einem anderen Land anlegen, meistens reiche Investoren aus dem Norden, also aus den Industrieländern, die dann im Süden investieren. Das erste Abkommen war zwischen Deutschland und Pakistan, also deutsche Unternehmen, die in Pakistan investiert haben, die konnten ihr Geld da anlegen. Und in dem Fall, in dem dann die pakistanische Regierung ungerechterweise ihnen das Geld wegnimmt oder die Fabrik wegnimmt, konnten sie sicher sein, dass sie es wiederkriegen, weil sie nämlich dann diese pakistanische Regierung vor ein privates Schiedsgericht irgendwo auf der Welt ziehen konnten und sagen konnten, ihr habt uns unsere Investitionen geschädigt, uns unser Geld weggenommen, gebt uns das mal wieder.
Also kann man sagen, man traute, um bei dem Pakistan-Beispiel zu bleiben, man traute dann den pakistanischen Justizstrukturen nicht entsprechend und hat es internationalisiert?
Ja, in gewisser Weise war das so. Man hat und zum Teil auch ja zu Recht, weil man das Geld investiert hat, zum Teil ja in sehr unsicheren Ländern. Und viele Unternehmen hätten ihr Geld dann dort nicht investiert, wenn sie nicht hätten sicher sein können, dass möglicherweise nicht gleich ein korrupter Politiker ankommt und ihnen dann die Fabrik wegnimmt, wenn die wirklich anfängt zu laufen. Also es war nicht nur ein böser, verschwörungstheoretischer, der böse Norden gegen den bösen Süden Gedanke, sondern es war schon, glaube ich, auch durchaus die Idee, wir investieren da, das hilft dem Land, können da Arbeitsplätze entstehen und wir können sicher sein, dass wir unser Geld wiederbekommen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass damit natürlich ausländische Investoren überhaupt kein Interesse daran hatten, dass die Rechtssysteme in den Ländern besser werden, weil die konnten ja im Zweifel vor die privaten Schiedsgerichte ziehen. Das können eben und können bis heute nur Kapitalbesitzer. Leute, die die Umwelt in irgendeinem anderen Land schützen können, können nicht sagen, ich gehe dann mal in ein anderes Land, ich gehe dann mal vor ein privates Schiedsgericht.
Das heißt, nicht Staaten verklagen Unternehmer zum Beispiel, sondern es geht genau andersrum.
Staaten können immer nur verlieren. Klagen können nur die Unternehmen. Ja. Und die können dann entweder mit plus minus null rausgehen, mit ihren Anwaltskosten, oder sie gewinnen. Und was in den letzten Jahren passierte, und deswegen sind diese Schiedsgerichte eben so ein Problem, ist, dass die Unternehmen zunehmend gewinnen und auch zunehmend gegen Staaten vor diese Schiedsgerichte ziehen. Und das hat was damit zu tun, dass das Land, was glaube ich die meisten Anwälte pro Kopf hat, die USA, was sehr verrechtlicht ist und wo Recht auch durchaus ein Mittel ist, um viel Geld zu verdienen, dass dort Anwaltskanzleien dieses Feld als ein sehr lukratives Geschäftsfeld entdeckt haben, dann Risikoinvestoren bekommen haben, die gesagt haben, gucken wir doch mal, ob wir vielleicht eine Klage gegen Ecuador anfangen können, weil die ihre Umweltgesetze erhöht haben und damit die Investitionen von einer Minenfirma geschädigt sind, weil sie eben nicht mehr ganz so viel Geld verdient, weil sie ein bisschen mehr Umweltschutzregeln beachten muss.
Das sind ja auch irrsinnige Summen im Spiel. Ja. Also wenn ich mir da Ihr Buch anschaue und das, was Sie recherchiert haben, auch in dem Zeitdossier, es ist ein richtig sattes Geschäft.
Es ist ein richtig sattes Geschäft. Es geht um viele Milliarden. Es ist auch so, dass es vor allem große Unternehmen sich leisten können, denn die Klagen sind teuer. Also ein mittelständisches Unternehmen, was immer so gern angeführt wird, das nützt doch den Mittelständlern, wird sich das im Zweifel gar nicht trauen, weil die Anwälte schon so teuer sind. Aber für große Unternehmen ist das schon sehr lohnend. Der bisher größte Fall war gegen Russland. Da ging es um, die Russen sind verklagt worden und haben verloren und müssen 50 Milliarden zahlen, die sie noch nicht gezahlt haben. Da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber es geht um richtig viel Lobbygeld. Und auch Deutschland ist ja verklagt worden von der schwedischen Firma Vattenfall, weil die Bundesregierung aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Und es haben dann alle großen Energiekonzerne geklagt gegen diesen Ausstieg, weil er wohl juristisch eben auch ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt ist. Möglicherweise, zumindest haben sie dafür Anhaltspunkte. Nur die deutschen Unternehmen konnten vor deutsche Gerichte ziehen und Schweden, Vattenfall ist ein schwedisches Unternehmen und konnte damit vor ein Schiedsgericht ziehen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie den Fall gewinnen. Das Problem ist, und das ist eben eines der weiteren Kritikpunkte an diesen Schiedsgerichten, dass diese Verfahren völlig im Geheimen stattfinden. Man weiß also nicht, was da passiert.
Das wäre jetzt so auch meine nächste Frage gewesen. Wir wissen ja nicht mal im Klartext über alle Verfahren, die überhaupt laufen.
Die Prozessunterlagen für Vattenfall liegen in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages und die Bundestagsabgeordneten, die dorthin gehen können, das einzusehen, müssen unterschreiben, dass sie mit mir nicht drüber reden und mit Ihnen und mit anderen. Also wir können es nicht verfolgen, wir werden nur am Ende hören, was denn dabei rausgekommen ist, ob gewonnen oder verloren. Und wenn wir verlieren, dann muss die Bundesrepublik möglicherweise 4,5 Milliarden an Vattenfall bezahlen, was eine Menge Geld ist bei einem Prozess, bei dem man nicht verfolgen kann, wie er läuft.
Das ist ja ein bisschen kett, glaube ich, durch eine Gabriel-Äußerung überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen.
Da hat sich ein bisschen verplappert.
Dass es hier über, glaube ich, 4,5 Milliarden Euro geht, also eine gewaltige Summe. Und wenn Sie sagen, Vattenfall, klar, wir wissen das alle, Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland, dann ist es ja schon klar, es geht längst über Nord-Süd-Verfahren hinaus. Also es gibt auch sogenannte Nord-Nord-Verfahren, also innerhalb der nördlichen Hemisphäre und nur bei bestem Willen nicht zum Schutz von Investitionen, die in Mali, in Togo oder gegebenenfalls in Pakistan laufen.
Und wo man eigentlich auch nicht argumentieren kann, dass die Rechtssysteme so marot sind, dass man möglicherweise Schiedsgerichte braucht. Also wir haben ja durchaus in Deutschland ein funktionierendes Rechtssystem, wo man sagen muss, da kommen eigentlich auch Unternehmen zu ihrem Recht. Und das ist genau das Problem, was viele Kritiker dann nun auch mit dem europäisch-amerikanischen TTIP-Abkommen haben und mit dem europäisch-kanadischen CETA-Abkommen. Da stehen eben solche Schiedsgerichte auch mit drin. Und da ist die berechtigte Sorge groß, dass die Zahl der Fälle weiter nach oben gehen wird, dass dann auch amerikanische Unternehmen europäische Staaten verklagen. Und die grundsätzliche Frage ist, warum können die denn nicht vor ein deutsches Gericht ziehen oder dann deutsche Unternehmen vor ein amerikanisches Gericht?
Also man muss gewisse Absichten dahinter vermuten, ohne verschwörungstheoretisch, um Ihren Begriff aufzunehmen, gleich verortet zu sein, wobei das ja auch so ein Kampfbegriff ist, etwas in die Verschwörungstheorie abzustellen, hat ja gleich, man forscht nicht mehr
das
länger
nach. Das ist so ein bisschen so, wie wenn jemand sich um die Umwelt kümmert, man sagt, das ist doch sowieso nur ein Gutmensch, dann hat man das so abgestempelt.
Jetzt wird ja auch bei diesen Schiedsgerichten immer davon geredet, ich glaube, das kann man nach allem, was Sie zusammengetragen haben, auch tatsächlich nicht nur so vermuten, sondern das ist wohl auch ziemlich erhärtet, dass viele Regierungen möglicherweise Scheu davor haben, auch bestimmte Standards nach oben zu schrauben, Umweltstandards, Menschenrechtsstandards, Arbeitnehmerstandards, weil sie fürchten müssen, tatsächlich verklagt zu werden und allein die Verfahrenskosten ja schon eine gewaltige Höhe haben. Also es geht ja hier nicht um Peanuts-Beträge.
Es gibt sogar in der angelsächsischen wissenschaftlichen Literatur mittlerweile dafür einen Begriff, der heißt Governmental Freeze, also das Einfrieren von Regierungshandeln wäre die Übersetzung. Und da gibt es ganz konkrete Fälle, wo eben beispielsweise die Zigarettenindustrie es geschafft hat, dass in Uruguay auf die Zigarettenpakete, das, was bei uns mittlerweile drauf ist, nicht draufgeklebt wird. Rauchen schadet ihrer Gesundheit, weil die Uruguayer Angst haben. Die sind schon verklagt worden. Mit dem angeblichen Argument, das würde die Investitionen von in dem Fall, glaube ich, Philip Morris beschädigen, weil die Leute dann weniger rauchen. Also verdient der Zigarettenkonzern nicht mehr so viel. Und davon gibt es viele andere Beispiele, wo das tatsächlich passiert. Dass Regierungen nicht mehr regieren.
Free FM. So, wir möchten jetzt noch einen kurzen Überblick oder auch eine Abgrenzung finden. Wir haben jetzt viele Abkürzungen verwendet. TTIP, CETA sind wohl die zwei bekanntesten momentan, die auch am letzten Samstag bei den bundesweiten Demonstrationen immer wieder im Thema waren. Frau Pienstler, können Sie ganz kurz einen Unterschied bringen? Was ist der Unterschied zwischen TTIP und CETA? Ist CETA jetzt schlimmer als TTIP? Einfach mal so Ihre Einschätzung und die paar Eckpunkte.
Also der Hauptunterschied ist, dass es mit zwei verschiedenen Ländern verhandelt wird, das TTIP-Abkommen mit den Amerikanern. Und da ist relativ unsicher, ob daraus noch was wird. Es wird jedenfalls nichts daraus vor den amerikanischen Wahlen. Leider nicht, weil so viele Menschen dagegen demonstriert haben, sondern weil einfach beide Seiten nicht miteinander klarkommen. Die Amerikaner wollen nicht das geben, was die Europäische Kommission fordert und umgekehrt. Also TTIP ist ein bisschen, es ist nicht tot, aber es ist im Moment nicht ganz akut. CETA ist sehr akut. Da werden morgen die Handelsminister der Europäischen Union, also bei uns der Wirtschaftsminister, miteinander in Bratislava darüber diskutieren, wie sie weitermachen. Im Moment ist es sehr wahrscheinlich, dass das Abkommen vorläufig in Kraft gesetzt wird. Also dieses Abkommen ist fertig verhandelt. Da geht es jetzt nur noch darum, dass es startet und es geht um die Prozeduren des Startens. Es kann möglicherweise noch in Österreich scheitern, weil der österreichische Kanzler seine Partei befragt hat und da haben 80% der Österreicher gesagt, wir wollen das nicht. Und der steckt jetzt gewisserweise in der Klemme. Alle anderen Länder sagen, wir wollen, dass CETA möglichst bald startet. Wenn die Österreicher Nein sagen, dann kann es möglicherweise nicht starten.
Gibt es irgendeinen prägnanten Unterschied zwischen CETA und TTIP, außer dass es jetzt Kanada und USA, also zwei andere Länder sind, die mit der EU verhandeln, in Bezug auf Schiedsgerichte, die Themen, die wir jetzt auch gerade hatten? Oder ist es eigentlich mehr oder weniger vergleichbar?
Also man kann schon sagen, dass CETA der schmutzige kleine Bruder von TTIP ist. Der große Unterschied ist im Moment tatsächlich, deswegen kommt CETA gewisserweise auch ein bisschen netter daher, dass die kanadische Regierung eine andere ist. Die kanadische Regierung ist eine linksliberale Regierung, die sehr viel Positives im letzten Jahr in ihrem Land gemacht hat. Die haben Grundeinkommen für Kinder eingerichtet, die gehen mit den Gewerkschaften anders um, die haben Arbeitnehmerrechte modernisiert. Also die sind schon so eine Regierung, bei der man sagen könnte, mit denen kann man was machen, denen ist Umwelt auf einmal wieder wichtig. Der CETA-Vertrag selber geht aber auf die letzte Regierung zurück. Das heißt, wir haben sozusagen einen Vertrag, in dem viele Probleme sind, der jetzt mit einer Regierung verhandelt wird, die viel Positives in ihrem Land
bewirken kann. Kann das der Grund sein, dass die kanadische Handelsministerin war ja auf dem SPD-Konvent, dass dort so ein eindeutiges Ergebnis für CETA herauskam?
Die ist eine sehr beeindruckende Frau. Ich habe sie am Montag getroffen und die ist schon gut, wie sie redet und ist auch sehr überzeugend, wenn sie sagt, lasst uns doch gemeinsam Regeln für die Globalisierung schaffen. Wir wollen die Welt besser machen. Die Regeln, wie sie jetzt sind, sind schlecht. Lasst uns andere machen. Die steht natürlich in gewissem Maße auch unter Druck in ihrem Land, dass sie mit den Europäern was hinkriegt, auch so ein bisschen in Konkurrenz zu den Amerikanern. Und deswegen will sie das gerne haben. Das kann ich gut verstehen, den Impuls. Aber der Vertrag ist eben einfach noch nicht gut genug.
Ja, und wenn er erstmal in Kraft getreten ist, auch wenn es vorläufig ist, dann ist er schon mal da.
Genau, deswegen muss man, bevor er in Kraft tritt, noch was dran verändern.
Ja, Dodo Cambia hieß dieser letzte Musiktitel. Alles ändert sich. Das wollen wir, das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, zumindest hier im Studio, hoffentlich auch symbolisch übertragen und auch ganz real übertragen. Das war die letzte Aussage, Frau Pinzel, nochmal vor Ihnen vor der Musik. Dodo Cambia, man muss jetzt was ändern, bevor alles festgeklopft ist.
Ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist.
Sehr gut, genau. Und nun gibt es ja, man könnte auch sagen, bei Handelsfragen hat sich noch nie, zumindest meiner Erinnerung nach, so viel auch an öffentlichem Interesse niedergeschlagen. Es war ja auch, glaube ich, für die EU-Beamten und die EU-Verantwortlichen etwas erstaunlich, wie viel jetzt in Bewegung gekommen ist, zumindest mal in einigen Ländern.
Die waren sehr genervt.
Auch bei uns in der Bundesrepublik, sie waren sehr genervt. Aber es gibt diese Bewegung, wir haben es ja erst am letzten Wochenende wieder gesehen, am Samstag, viele, viele Menschen, über 300.000, die in unterschiedlichen Städten, auch hier in Stuttgart, demonstriert haben gegen diese Abkommen und für andere Abkommen und für einen anderen Zungenschlag und eine andere Realität in diesen Abkommen. Wie lässt sich denn sowas erklären?
Ich glaube, die Leute begreifen, dass mit diesen Handelsabkommen etwas passiert, was in offenen Gesellschaften eigentlich nicht passieren sollte. Gesellschaften machen Fehler, natürlich. Politiker machen Fehler. Wir sind Menschen. Jetzt ist eine Gesellschaft aber dann eine gute Gesellschaft, wenn sie so gebaut ist, dass sie Fehler rückgängig machen kann. Und die große Angst und berechtigte Angst von vielen Menschen ist, dass diese Handelsabkommen bestimmte Dinge einfach festschreiben. Also beispielsweise so eine Richtung, dass Regeln geschliffen werden müssen, dass Privatisierung besser ist als Verstaatlichung. Wir wissen inzwischen, das stimmt nicht in jedem Fall. Verstaatlichung ist auch nicht immer besser als Privatisierung, aber ich komme aus Berlin, da haben wir gesehen, dass wir die Wasserwerke privatisiert haben, da gingen dann die Wassergebühren in die Höhe. Jetzt gehören sie wieder der Stadt und sie gehen nach unten,
genau,
und die Wasserqualität
konnte rückgängig gemacht werden.
Genau, man kann Fehler rückgängig machen. Und wenn Handelsabkommen das verhindern, dann sind sie einfach verkehrt.
Theo, jetzt hast du ja schon seit einigen Jahren sehr initiativ und sehr engagiert mitbetrieben, dieses Bündnis einmal gegen die Gentechnik und zum anderen auch Stopp TTIP, Stopp CETA. Und kannst du ein bisschen was über die Ulmer Dimension sagen? Also was hier so tatsächlich der Punkt gewesen ist und was noch immer vorantreibt und wohin die Perspektive geht?
Ja.
Weil ich glaube, das hat Petra Pinzler auch in ihrem Buch sehr schön beschrieben. Es geht ja nicht darum, es grundsätzlich alternativlos zu sehen, sondern man könnte sich ja zum Beispiel auch für die Standards von Menschenrechten einsetzen, für Umweltstandards einsetzen. Also dieses alternative Handelsmandat, das es ja auch gibt, das viele NGOs erarbeitet haben. Ist das so die Perspektive, Theo?
Natürlich. Also Peter Pinzler hat es gerade schon gesagt, genau das ist es, was auch die Menschen bewegt. Und es ist uns ohne große Mühe gelungen, ein Bündnis auf die Beine zu stellen mit über 40 Organisationen von BUND, Naturfreunde, auch zu Parteien und vielen, vielen Einzelpersonen. Vor allen Dingen ist es uns gut gelungen, Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen zu machen, auch mit einzelnen Referentinnen und Referenten, wie heute Abend zum Beispiel mit Herrn Pinzler, weil das Bedürfnis groß war und auch wichtig war, Informationen an Land zu ziehen, und zwar gegen diese Geheimnistuerei auf politischer Seite. Der Gipfel mit diesem Gabrielschen Lesezimmer, das begreift ja überhaupt kein Mensch. Wir haben dafür gesorgt, dass...
Das heißt, man muss vielleicht doch noch mal erklären, was dieses...
Ja, das Wir heißt also nicht nur das Ulmer
regionale Lesezimmer Bündnis bedeutet.
Ja. Ach so, mit dem Lesezimmer, ja, also das war dann nach langem Druck die einzige Möglichkeit in der Perspektive des Wirtschaftsministers für Öffentlichkeit zu sorgen, indem er dieses Lesezimmer einrichtet, in dem nur Bundestagsabgeordnete rein dürfen. Die müssen vorher die Versicherung abgeben, dass sie kein Schreibzeug, kein Handy mitnehmen, dass sie nur eine gewisse zeitliche Distanz haben, sich etwas anzugucken. Sie werden beobachtet. Es ist ein uniformierter irgendwie Vertreter vom Wirtschaftsministerium oder so. Und vor allen Dingen eine Kamera läuft und beobachtet sie, und sie dürfen daran nichts sagen. Lustig fand, dass mehrere Abgeordnete nachgesagt haben, da steht drin, was sie schon längst gewusst haben.
Also, es geht um den TTIP-Vertrag. Also die konnten die Unterlagen des TTIP-Vertrages einsehen, durften aber da nicht drüber reden.
Ja, TTIP-Vertrag, ja, Entschuldigung. Darum ging es ja. Und das ist gerade auch der Punkt, denke ich, von dem Bündnis und von anderen Bündnissen. Wir sind ja sehr gut vernetzt in Deutschland, dass wir so wissenshungrig waren und alle Informationen an Land gezogen haben. Und da gibt es wirklich im Internet so viele Quellen. Und da sind wir oft Meilen voraus gewesen gegenüber Politikern.
Dann hoffen wir inständig, glaube ich, hier im Studio und draußen auch, dass es nicht nur eine kurzfristige oder mittelfristige Bewegung war, sondern dass da wie viele leider Gottes andere soziale Bewegungen, sondern dass der lange Atem, weil die andere Seite hat auch den langen Atem, dass es noch einen langen Atem gibt, dass es tatsächlich hin eine Bewegung gibt, auch für andere Standards als nur Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich danke, es ist schon wieder gleich 17 Uhr, wir hätten doch eine ganze Woche gebraucht, stelle ich fest. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier gewesen seid und mit uns heute gesprochen habt. Ganz herzlichen Dank an euch.
Danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.